Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Er hat den Tod entmachtet und uns durch die gute Botschaft unvergängliches Leben geschenkt. Es ist hilfreich und mutmachend, sich hin und wieder mal einige grundlegende Wahrheiten und Dinge durch den Kopf gehen zu lassen. Es passiert zu schnell, dass wir im Alltag, wo die vordergründigen Dinge uns beeinflussen, doch manches aus den Augen verlieren und wir nicht mehr so richtig sehen können, was uns eigentlich trägt, was uns wirklich aufbauen könnte, weil es uns aus dem Blickfeld verloren gegangen ist. Lebenskraft und Lebensfreude gehen aber nur von fundamentalen Dingen aus, die wirklich tragen. Und das hat schon der Psalmist David festgestellt, wenn er seiner betrübten Seele zugerufen hat: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er auf, der dein Leben vom Verderben erlöst und so weiter. Diese ganzen Dinge zählt er auf. Er sagt sich das bewusst zu, um sich selbst auch wieder daran zu erinnern, was ihn eigentlich trägt. Und so lässt uns auch Paulus, wenn er dem Timotheus schreibt, auch unsere Seele jubilieren, weil damit nochmal ganz real vor Augen gestellt wird: Durch das Kommen unseres Retters Jesus Christus hat der Tod seine Wirksamkeit verloren. Er hat den Feind unseres Lebens überwunden und außerdem wird uns durch das Evangelium, was für uns verkündigt worden ist und was wir ja auch angenommen haben, ein unvergängliches Leben geschenkt. Damit ist uns keine Fortsetzung der irdischen Existenz versprochen, wo wir sozusagen noch als Bonus obendrauf die Befreiung von allen Beeinträchtigungen erhalten, sondern Jesus verspricht uns zuverlässig ein ewiges Leben, was mit unvorstellbar guten Verhältnissen dann auf der neuen Erde sein wird, die der Herr geschaltet. Und dieser geniale Schöpfergott hat das nicht nur auf dem Reißbrett entworfen als Plan, sondern er ist auch dabei in Aktion, das zu gestalten. Es ist nicht nur so eine Idee, sondern er ist es auch real dabei zu gestalten. Jesus sagt selber: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sie sind da. Und ich gehe hin, euch diese Stätte zu bereiten. Und wir können uns darauf freuen, aber bis dahin müssen wir noch einige Jahre auf dieser Erde verbleiben und auch Beeinträchtigungen in Kauf nehmen, die auch uns als Kinder Gottes nicht erspart bleiben. Selbst die herausgerufenen besonderen Boten unseres Gottes, die Propheten, haben oft darunter gelitten, dass sie gerade, weil sie für Gott eingetreten sind, Beeinträchtigungen zu erleiden hatten. Und dazu hören wir nachher einiges mehr in der Predigt. Aber jetzt möchte ich mit uns beten und vielleicht können wir uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass wir uns das immer wieder mal erinnern dürfen, was du getan hast. Hab du Dank, wenn wir jedes Mal Abendmahl feiern, dass wir das richtig auch vor Augen geführt bekommen, dass du für uns gestorben bist, auferstanden bist, unsere Sünden vergeben hast, ein ewiges Leben geschenkt hast, in einer Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und hab du Dank, dass du uns jetzt durch diese Erdenzeit trägst, auch wenn wir viele Unannehmlichkeiten zu ertragen haben, die wir verschuldet haben, die andere verschuldet haben, die einfach da sind. Ja, ich möchte dich darum bitten, dass du uns den Blick nicht verstellst und verstellen lässt, dass wir durch dich getröstet und auch aufgebaut werden. Amen. Wir grüßen ganz herzlich zu diesem Gottesdienst alle Gäste, die auch hier von auswärts unter uns sind. Vielleicht hat der ein oder andere einen Gruß an unsere Gemeinde mitgebracht und den wollen wir auch gerne entgegennehmen. Wenn der ein oder andere von unserer Gemeinde mal verreist und eine andere Gemeinde oder andere Geschwister besucht, dann nehmt ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde Verden mit. Wir hatten in der vergangenen Woche einige Geburtstagskinder. Das waren Vera, Micha. Und wir grüßen sie mit einem Wort aus Psalm 25, Vers 1 und 2. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Wir haben aber noch einen weiteren Geburtstag in dieser Woche, einen nullten sozusagen. Am vergangenen Montag wurde Till geboren und wir gratulieren Saskia und Marc von ganzem Herzen und wir wünschen ihnen, dass sie ein gutes Händchen haben, diesen kleinen Erdenbürger ins Leben hinein einzuführen und zu geleiten. Jetzt wollen wir gemeinsam singen, Gelobt sei der Herr. Die Kinder gehen jetzt in die Sonntagsschule und ich möchte für die Kinder beten. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank für die Kinder, die wir schon in der Gemeinde haben, die gerade frisch geboren sind und die auch in Kürze geboren werden. Hab du Dank, dass du so viel Vertrauen zu uns hast, um uns diese Kinder anzuvertrauen. Hab du aber auch Dank, dass es Mitarbeiter in der Gemeinde gibt, die gerne diese Kinder unterrichten möchten, wer du bist und was du für uns bist, was du getan hast für alle Menschen und wie du uns Menschen erretten kannst. Amen. Die Gebetsstunde, die wir seit einiger Zeit haben, findet normalerweise am letzten Dienstag im Monat statt. Aber weil gerade an dem Dienstag auch die Gemeindestunde ist, wird die Gebetsstunde auf kommenden Dienstag vorverlegt. Kommenden Dienstag um 19.30 Uhr ist die Gebetsstunde. Am 3.10. haben wir den Taufgottesdienst hier und wer sozusagen noch im letzten Moment auf den Zug aufspringen möchte und sich taufen lassen möchte, kann sich gerne bei Niklas, ist schon abgeschlossen? Am 10. ist Abendmahlsgottesdienst. Am Dienstag, am 28. ist die Gemeindestunde um 19.30 Uhr und wir werden da eine Reihe von Zeugnissen hören, was Jesus im Leben eines einzelnen Menschen getan hat, wie er den Weg zu Jesus gefunden hat und wie er auch den Weg in unsere Gemeinde gefunden hat und wie er auch jetzt durch die Taufe zum Beispiel sein Leben wirklich so in diese Verbindlichkeit der Nachfolge stellen will. Der Abendmahlsgottesdienst ist verschoben auf den 10.10. und da wird auch das Missionsopfer eingesammelt. Auf dem Büchertisch, auf dem Bistrotisch, nicht Büchertisch, auf dem Bistrotisch ist ein Teil theologischer Literatur ausgelegt und wer Bedarf hat, darf sich da gerne bedienen. Wenn ich das verstanden habe, ist das kostenlos, ne? Ja, ist kostenlos. Jetzt hören wir einige Ansagen, zunächst von Niklas.
Unser Bibelseminar, das Neue Testament unter der Lupe, startet diesen Freitag um 19.30 Uhr. Also es ist der Freitag geworden als Tag, 19.30 Uhr. Diese Woche geht's los. Herzlich willkommen oder herzliche Einladung. Und ihr braucht eine Bibel, Notizblock und einen Stift. Und ihr selbst natürlich, ja. Ja, genau, Maske zum Reingehen, wie ihr das halt kennt, ne? Genau, also diesen Freitag, 19.30 Uhr geht's los. Dann haben wir einen Besuchssonntag, und zwar am 10. Oktober. Der Besuchssonntag, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das geht so, dass wir in kleineren Runden zusammen Kaffee trinken, die bunt zusammengewürfelt wurden. Funktioniert so, dass auf dem Bistrotisch liegt ein Zettel aus und da könnt ihr euch eintragen, entweder ob ihr Gastgeber sein wollt oder ob ihr als Gast teilnehmen wollt. Und diese Liste wird dann eingesammelt und ich sortiere das so ein bisschen, dass dann jeder Gastgeber vielleicht 4, 5 Gäste hat, die er sich aber nicht selber aussucht, sondern die eben zufällig zusammengewürfelt sind. Das ist der Charme der ganzen Sache. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, Besuchssonntag, 10. Oktober, tragt euch da in die Liste ein. Nochmal zu der Ansage, die Heinz gesagt hat, die Bücher, die sind von Wolfram, theologische Fachliteratur, und die sind nicht auf dem Bistrotisch, sondern sind in der Bücherei hinten, richtig? Genau. Also das sind Bibelkommentare, die Wolfram abgeben möchte oder genau, keine Verwendung für hat. Wer da Interesse hat, kann gerne in der Bücherei nachschauen und sich was wegnehmen.
Guten Morgen auch meinerseits. Ich möchte euch kurz ein Mädchen vorstellen und euch um die Hilfe für sie bitten. Ihr Name ist Amelia und sie ist 12 Jahre alt. Kurz vor Weihnachten letztes Jahr ist sie erkrankt worden. Und gerade zu Weihnachten wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert. Das hat das Leben der ganzen Familie ganz stark verändert, besonders weil sie ein Einzelkind ist. Und der nächste Schock war, es zu erfahren, dass niemand in der Familie der genetische Zwilling für Amelia ist. Jetzt seit 8 Monaten ungefähr ist sie im Krankenhaus, bekommt da ganz starke Chemotherapie und wenn es ihr einigermaßen besser geht, besucht sie da dort die Schule, aber ihr Zustand ist eigentlich ganz kritisch und man kann sagen, dass sie auf ein Wunder wartet, dass man den passenden Spender für sie findet. Und deswegen wurde bei der KMS eine Aktion für Amelia ins Leben gerufen, um einen passenden Stammzellspender für sie zu finden. Erst in Polen, da sie eigentlich aus Polen, also die lebt in Polen, die ist eigentlich Schülerin, die meine Schwester unterrichtet. Und sie hat, es wurde die Aktion in Polen ins Leben gerufen, dann in England und jetzt hier in Deutschland. Und meine Bitte ist, dass ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt, um sich bei der DKMS-Seite zu registrieren. Die Adresse habe ich ausgelegt auf den Bistrotisch. Wer sich registriert, das dauert wirklich so 3-5 Minuten, bekommt dann postalisch Unterlagen und ein Stäbchen. Das muss man dann zurückschicken, auch per Post. Ich kann sagen, dass dankend so hilfsreichen Menschen durfte der KMS ungefähr 85.000 Patienten eine Chance für ein neues Leben schenken. Und ich hoffe, dass einer von euch einer der so dringend gesuchten Lebensspender für Amelia ist.
Ja, vielen Dank. Wir haben nach dem Gottesdienst auch wieder einen Gebetsdienst. Gisela Klaasen und Karl-Heinz Rath stehen zur Verfügung. Wer sich an dem Gemeindehaushalt etwas beteiligen möchte, aus Freude, Dankbarkeit, da hinten ist eine Kiste an der Säule, da kann er seinen Obolus hineintun. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten. Wir stehen dazu auf.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, Gäste der Gemeinde, Freunde der Gemeinde, wir werden heute etwas hören aus dem Leben eines bekannten Propheten aus dem Leben des Jeremia. Vielleicht ist einigen auch dieser Begriff leidender Prophet bekannt. Jeremia hatte einen schweren Dienst von Gott aufgetragen bekommen. Er gilt als der leidende Prophet. Inwiefern er gelitten hat, auf welche Weise, dazu später. Und wir fragen uns, wie hat der Jeremia das ausgehalten, so einen schweren Dienst zu tun? Wir klagen ja vielleicht auch manchmal über das, was Gott uns aufträgt, Licht und Salz in dieser Gesellschaft zu sein, in der heutigen. Wie hält man das eigentlich aus, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Strom der Gesellschaft? Und wir betrachten mal den Propheten Jeremia. Nachdem Jeremia etwa 40 Jahre gepredigt hat, ist etwas ganz Schlimmes für ihn passiert. Er erlebte nämlich die Zerstörung der Stadt Jerusalem. Auch der Tempel wurde zerstört im Jahre 587 durch die Babylonier. Das hatte Gott ihm zwar schon vorher gesagt und er hatte das dem Volk Israel auch angedroht für den Fall, dass man weiter so gottlos lebt und handelt und denkt. Und es ist, als es dann geschehen war, hat es Jeremia aber schwer erschüttert. Die Eroberung der Stadt Jerusalem nach 1,5 Jahren Belagerung durch die Babylonier. Man kann sich vorstellen, dass das eine schreckliche Situation war, als die Stadt dann eingenommen wurde durch die Babylonier, viele Israeliten wurden getötet, es gab grausame Gewalttaten, die Stadt wurde zerstört, auch der Tempel, den Salomo gut 300 Jahre vorher gebaut hatte. Die meisten Bewohner wurden nach Babylon verschleppt. Und wir erinnern uns jetzt noch an kürzlich gezeigte Bilder aus Afghanistan, der Abzug der Amerikaner, der Deutschen. Und wir haben uns alle gefragt, was passiert eigentlich in diesem Land? Ein Stück weit wissen wir das, aber nicht genau. Und schon, obwohl wir das nur von Ferne betrachten, haben wir doch ganz schlimme Vorstellungen in uns, was da passiert ist und was da noch passieren könnte. aber die Eroberung Jerusalems war mit Sicherheit dann doch viel schlimmer als das, was im Moment in Afghanistan passierte. Jeremia hat Gott sein Leid geklagt und hat 5 Trauergesänge verfasst, die sogenannten Klagelieder. Aus den Klageliedern lese ich euch gleich einen Abschnitt vor. Die Klagelieder stehen nach dem Buch Jeremia. Die schlägt man meistens vielleicht nicht so oft auf. Wer das aufschlagen möchte, Klagelieder nach dem Buch Jeremia. Ja, Jeremia steckte noch mitten in dem Leid. Er war vielleicht sogar glücklicherweise, als Jerusalem erobert wurde, im Gefängnis. Da ist es ihm vielleicht besser ergangen und er musste sich manche Dinge nicht ansehen, die geschahen. Aber er hat natürlich dieses Leid mitbekommen, das Leid der Eroberung Jerusalems. Und er hat dieses Leid Gott geklagt und dann hat Gott ihm aber mitten in den Klageliedern Worte der Hoffnung geschenkt. Die lese ich uns mal vor. Das steht in den Klageliedern, Kapitel 3, ab Vers 21. Worte der Hoffnung, die Gott dem Jeremia in dieser schweren Situation geschenkt hat. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Also Jeremia sagt, ich will mich ja auf Gott ausrichten und nicht auf dieses Leid, auf dieses Elend schauen. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben, dass es also einen Überrest auch gibt der Israeliten, die noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Also Jeremia schöpft Hoffnung für sich, aber auch für das Volk Israel. Da heißt es nämlich weiter ab Vers 31, der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und groß ist. Jeremia vertraut auf Gottes Treue, auf Gottes Erbarmen, für sich selbst, für sein eigenes Leben, wie es weitergeht, aber auch für das Volk Israel. Ja, da werden wir uns heute auch fragen, ohne dass wir noch mal groß auf diesen Text eingehen, ob sich die Hoffnung des Jeremia erfüllt hat. Zunächst eine Frage, warum hat Gott Israel so hart bestraft? Es waren 300 Jahre vergangen nach dem Tod des Königs Salomo. Die meisten Könige in dieser Zeit, das heißt über viele Generationen, haben sich nicht nach Gottes Geboten gerichtet. Auch die Priester nicht, die Propheten, die Führer des Volkes. Man war gottlos geworden. Es gab nur wenige Könige in dieser 300-jährigen Zeit, die wirklich ernsthaft nach Gott gefragt haben. Man betete die Götter der anderen Völker an und baute ihnen zahlreiche Tempel und Opferstätten im ganzen Land. Was mich besonders erschreckt hat, man hat diesen Göttern oder einigen sogar Kinderopfer gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Diesen Göttern oder überhaupt einem Gott Kinderopfer zu bringen. Im Hauskreis haben wir kürzlich im Propheten Hesekiel gelesen. Daraus konnte man sehen, dass sich sogar im Tempel Götzenbilder befanden. Das muss man sich mal vorstellen, ist mir heute im Gottesdienst bewusst geworden. Wir haben da Jesus dran stehen und dann hätten wir hier noch Bilder anderer Götter aufgehängt, vielleicht auf der anderen Seite vorsichtshalber, nicht hier vorne. Und was auch schlimm war, diese fremden Götter, die wurden im Tempel von Ältesten angebetet. Also ganz schreckliche Dinge, die Israel da gemacht hat. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass Gott dann einmal Gericht halten musste, und das hat er durch die Babylonier gemacht im Jahr 587. Wir hatten ja gesagt, Jeremia war der leidende Prophet. Er hat Gott etwa 40 Jahre lang gedient. Das ist im Grunde so ein ganzes Arbeitsleben, was man hat. Und er hatte gehofft, dass Israel als Ganzes oder vielleicht große Teile doch noch Buße tun würden. Aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das muss man sich heute mal für uns vorstellen. Also Niklas predigt 40 Jahre lang zu ganz verschiedenen Leuten. Also Jeremia hat nicht nur im Tempel gepredigt, sondern auch im Stadttor, auf freiem Feld, sogar im Gefängnis. Und ja, Niklas hätte die Hoffnung, etwas zu bewegen, aber das ist so nicht geschehen. Jedenfalls nicht so, wie er sich das erhofft hat. Es gab sicherlich einige, die auf ihn gehört haben und die Gebote Gottes gehalten haben, den Bund mit Gott gehalten haben. Man geht davon aus, dass er auch Daniel und seine Freunde beeinflusst hat, also im Sinne Gottes. Daniel und seine Freunde, das wissen wir, die haben sich an Gottes Gebote gehalten. Aber die große Mehrheit des Volkes, der Geistlichkeit, der Führungsschicht, hat nicht Buße getan. Jeremia wurde vom eigenen Volk geschlagen, misshandelt. Man forderte seinen Tod. Er war mehrfach im Gefängnis. Und eben auch bei der Eroberung Jerusalems, was vielleicht auch ganz gut war. Er war der leidende Prophet. Ja, ich habe mich dann gefragt, woher hat Jeremia die Kraft bezogen, diesen schweren Dienst zu tun? Woher hat er da eigentlich die Kraft bekommen? Und da haben wir einen Hinweis erstmal auf seine Berufung. Gott hat ihn ja zum Propheten bestellt. Da heißt es im Propheten Jeremia, Kapitel 1, Verse 4 fortlaufende: Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte zu mir: Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und Gott beschreibt dann den Auftrag, den Jeremia haben würde, und sagt dann: Ich gebe dir Kraft, damit du dastehst wie eine Festung, wie eine eiserne Säule, wie eine stahlharte Mauer. Das ganze Land wirst du gegen dich haben, die Könige, die Beamten, die Priester und die Männer von Juda. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich bin bei dir und schütze dich, das sage ich, der Herr. Gott hat ihn also berufen, diesen Jeremia. Das war ihm bewusst, er hat diese Berufung glaubend angenommen. Und er hatte auch eine besondere Schutzzusage von Gott. Er würde viel Widerstand erleben, aber er würde nicht bezwungen werden. Das hat ihm sicherlich Kraft gegeben. Ein weiteres: Jeremia war Gott gehorsam. Und deshalb hat er Gott erlebt. Das ist eine Sache, die ist auch in heutiger Zeit, neutestamentlicher Zeit, sicherlich eine Wahrheit. Wenn wir Gott gehorsam sind, das tun, was er uns sagt, dann erleben wir ihn auch. Wenn wir Gott nicht erleben in unserem Alltag, dann müssen wir uns umgekehrt fragen, ob wir Gott gehorsam waren. Aus den Gefängnissen ist er jeweils freigekommen. Also er hat erlebt, dass Gott die Schutzzusage, die Gott ihm gegeben hat, auch wahrgemacht hat. Bekannt ist ja eine Begebenheit, vielleicht wird die auch noch im Kindergottesdienst den Kindern erzählt. Jeremia wurde ja einmal in eine Zisterne hinabgelassen, sank in den Schlamm ein Stück weit ein. die war so tief, er musste an Seilen hinabgelassen werden. Und eigentlich wollte man ihn da so belassen und auf seinen Tod warten. Gott half ihm aber, da war der Ebed-Melech und der hat ihn herausgezogen. Also Jeremia hat erlebt, dass Gott ihn geschützt hat, wenn er gehorsam war. Und ich denke, daraus hat er Kraft gezogen. Jeremia war im Gespräch mit Gott. In den Klageliedern hat er sein großes Leid geklagt, aber auch zu anderen Zeiten, als ihm der Dienst schwer wurde, hat er Gott sein Leid gesagt. In Jeremia 15 finden wir den Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing. Also Jeremia hat mit Gott oft geredet und Gott hat zu ihm gesprochen. Freude und Trost hat er dadurch empfangen. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ein Geheimnis für die Kraft, die Jeremia hatte, seinen Dienst zu tun. Er war im Gespräch mit Gott. Auch ein Hinweis für uns. Dann hatte Jeremia für sein Volk besondere Verheißungen bekommen. Nicht nur das Gericht Gottes, das, was ja eingetreten war zu der Zeit der Klagelieder, sondern ganz konkret Jeremia 25, Vers 11, ein Teil des Volkes würde nach 70 Jahren zurückkehren. Die Verheißung hatte er bekommen. Und auch die Verheißung, dass die Stadt und der Tempel wieder aufgebaut werden würden. Und auch darüber hinaus Verheißungen, die sich sogar auf Jesus und künftige Zeiten beziehen. Jeremia glaubte an diese Verheißung. Das klingt vielleicht so einfach, aber die Frage ist ja, glauben wir an die Verheißungen Gottes, das, was Gott für die Zukunft verheißen hat, für uns und für diese Welt? Jeremia hatte eine große Liebe zu Jerusalem und zu Israel. Das wird in den ganzen Klageliedern deutlich. Wenn ihr die liest, dann lasst euch davon anstecken. Die Liebe zu Israel, die Liebe Gottes zu allen Menschen. Jeremia glaubte ganz einfach gesagt an den treuen und gnädigen und barmherzigen Gott. Das, was wir in den Klageliedern eben betrachtet haben, die Verse. Wie sieht die Situation heute für uns aus? Wir sollen ja die gute Nachricht von Jesus weitersagen. Wie geht es uns damit? Wenn wir das tun, dann können wir sicher sein, wir werden nicht misshandelt, wir werden auch nicht verfolgt und wir werden auch nicht eingesperrt, noch nicht. Aus dem Fall Pastor Latzel in Bremen wissen wir, dass wir uns natürlich vorsichtig äußern müssen. Wir dürfen unseren Glauben bekennen und sagen und auch sachlich unsere Glaubensüberzeugungen sagen und äußern, aber wir müssen vermeiden, andere Menschen, die anders glauben und denken, abzuwerten. Also wir müssen als Christen schon aufpassen, wie wir Dinge sagen. Aber wir dürfen unseren Glauben bekennen, wir dürfen ihn weitergeben. Die Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland glaubt allerdings nicht mehr an einen Gott, der für das praktische Leben bedeutsam ist und auch für die Zukunft jedes einzelnen Menschen. Da stehen wir also gegen die Mehrheitsgesellschaft. Wir schwimmen mit unserem Glauben, Denken und auch mit unserem Tun gegen den Strom. Aber wir haben die Freiheit, unseren Glauben zu bezeugen und die Freiheit, Menschen zu Jesus einzuladen. Wir haben den Infostand in der Fußgängerzone, der wird auch von der Stadt genehmigt. Und beispielsweise gestern waren wir in Berlin zum Marsch für das Leben. Auch das ist uns erlaubt, unter Polizeischutz sind wir los gewesen, Gestern waren etwa 4.500 Christen dort versammelt und sind eingetreten für den Schutz des ungeborenen Lebens. Weil heute sonst keiner was gesagt hat, da möchte ich allen danken, die dafür gebetet haben. Der Marsch ist gestern recht ungestört verlaufen. Es waren wenige Gegendemonstranten da und der Marsch war sogar vorzeitig beendet. Wir konnten zum Teil also richtig gehen, ohne dass wir lange durch eine Sitzblockade aufgehalten wurden. Und das war eine gute Gemeinschaft mit vielen Christen aus vielen verschiedenen Kirchen, die wir dort vor dem Brandenburger Tor hatten. Also vielen Dank an euch, die ihr für die Teilnehmer gebetet habt. Einige aus Verden waren ja auch dabei. Es kommen hier in Deutschland relativ wenige Menschen zum lebendigen Glauben an Christus. Aber es kommen Menschen zum Glauben. Wir haben ja bald Taufe und es gibt auch Menschen, Christen, die in unsere Gemeinde aufgenommen werden wollen. Das ist eine schöne Sache. Ja, der Jeremia hat natürlich auch deshalb gelitten, weil er andere Erwartungen hatte. Er hat ja zum Volk Israel gesprochen. Das Volk Israel ist Gottes Volk. Und er hatte wohl auch die Hoffnung, dass sich viele oder mehr Menschen noch wieder zu Gott umkehren würden. Uns hier in Deutschland ist im Moment bewusst, denke ich, dass sich viele Menschen auf dem sogenannten breiten Weg befinden, Matthäus 7 beschrieben, und dass nur wenige auf dem schmalen Weg sind, die enge Tür finden, die zu Jesus führt und zum ewigen Leben. Damit werden wir leben müssen hier als Christen in Verden in Deutschland. Es sei denn, Gott schickt eine besondere Zeit der Erweckung. Es werden eher wenige sein, die Jesus nachfolgen wollen. Aber das muss uns nicht entmutigen, denn Gott freut sich über jeden, der sich retten lässt und erlösen lässt. Als letzten Punkt die Frage, was gibt uns Kraft, Jesus treu zu bleiben und ein Zeuge Jesu zu sein? Wir haben vielleicht nicht diese besondere Berufung, die Jeremia hatte, aber Jesus ist uns ja einmal persönlich begegnet, bei der Bekehrung oder auf andere Weise. Und Jesus hat uns ja auch allgemein beauftragt, das wissen wir aus Gottes Wort, Licht und Salz für ihn zu sein. Und er hat uns auch zugesagt, wenn wir so unterwegs sind, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Ja, was gibt uns noch Kraft, ein Zeuge Jesu zu sein? Römer 5, Vers 5 ist mir eingefallen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe zu Gott und zu Jesus, aber auch die Liebe zu unserem Nächsten. Unser Pastor hat vor kurzem mal in seiner Predigt die Aussage gemacht, die Liebe Gottes fließt durch uns hindurch zu den Menschen. Das hat sich mir eingeprägt. Also es ist nicht etwas, was wir selbst machen müssen. Wir müssen es natürlich zulassen. Wir dienen Gott nicht aus eigener Kraft, sondern in der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes fließt durch uns hindurch zu den Menschen. Wenn wir das als Christen geschehen lassen, dann erfüllen wir den Auftrag, den wir in dieser Welt haben. Welche Vorteile haben wir vielleicht noch gegenüber Jeremia? Wir leben in der Zeit des Neuen Testamentes. Was hilft uns da noch, an den treuen und gnädigen Gott zu glauben? Ein Punkt: Wir sind eingebunden in eine Gemeinde. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Das wird Jeremia nicht so gehabt haben. Wir können uns gegenseitig ermutigen, ermahnen und stärken, Jesus nachzufolgen, ihn zu bekennen. Das ist etwas ganz Wertvolles, was wir haben. Eine Gemeinde. Und wir haben im Gegensatz zu Jeremia das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte geistlich betrachtet erlebt, nämlich die Sendung Jesu in unsere Welt. Das ist die größte Liebestat, der größte Liebesbeweis und Treuebeweis, den Gott geschickt hat. Gott hat die Propheten geschickt zu alttestamentlicher Zeit und in neutestamentlicher Zeit spricht er zu uns durch seinen Sohn, heißt es in der Bibel. Was noch unser Vorteil ist, wir haben die ganze Bibel zur Verfügung und wir haben das erlebt, was Jeremia verheißen wurde oder wir können das nachvollziehen. Es ist ja tatsächlich passiert, dass nach 70 Jahren ein Teil des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist. Es ist auch geschehen, dass die Stadt aufgebaut wurde und der Tempel wieder aufgebaut wurde. Das alles können wir heute nachlesen. Und wir haben weitere Verheißungen in der Bibel. Dadurch, dass wir das ganze Alte Testament haben und auch das Neue Testament und auch viele Verheißungen, die sich erfüllt haben, mehr als Jeremia das hatte. So, ich muss mal ein bisschen kürzen. Ich merke, ich werde zu lang. Ja, ich habe mir da drei Dinge aufgeschrieben, Verheißungen, die sich erfüllt haben. Es gibt ja ganz viele. Also einmal die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist geschehen, daran hat Jeremia geglaubt und das ist auch passiert. Dann kam mir so der Gedanke, wie ist das eigentlich, vielleicht war früher, waren Dinge einfacher vorauszusagen, die Gesellschaft hat sich nicht so schnell verändert wie heute, aber das war auch damals nicht der Fall. Denn es gab ja einen Herrschaftswechsel von den Babyloniern zu den Persern. Wer hätte da voraussagen können als Mensch, dass es eine Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft gibt? Zwei weitere Verheißungen, die sich erfüllt haben, nur so als Beispiel. Der Prophet Micha 700 vor Christus hat den Geburtsort Jesu vorausgesagt. Welcher Mensch könnte das heute tun, voraussagen, was in 700 Jahren passiert? Oder die Christen unter uns kennen Jesaja 53. Da hat Jesaja auch etwa 700 Jahre vor Christus geschrieben, in welcher Weise Jesus für uns leiden würde und ja, wie er uns erlösen würde von unserer Schuld. Das ist eine ganz wunderbare, treffende Beschreibung. 700 Jahre vor Christus, Jesaja 53, müsst ihr mal lesen. Wir hatten bei uns mal einen Christen und Wissenschaftler, Professor Dr. Werner Gitt, und der hat so Wahrscheinlichkeitsrechnung versucht, uns beizubringen. Ich weiß nicht, wer von uns das nachvollziehen konnte, ein Teilgebiet der Mathematik. Und er hat gesagt, es ist absolut unwahrscheinlich nach Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass die vielen Verheißungen der Bibel im Alten Testament und auch im Neuen Testament, dass die sich erfüllen. Das ist absolut unwahrscheinlich. Und er sagt, es beweist die Existenz Gottes, was sich da alles erfüllt hat. Diese Voraussagen kann nur Gott machen und auch nur Gott kann dafür sorgen, dass sich die Voraussagen erfüllen. Und daraus erkennen wir, gerade als neutestamentliche Christen, dass sich auch die noch ausstehenden Prophezeiungen, das, was in der Zukunft noch geschehen soll, dass sich das erfüllen wird. Das macht uns doch Mut und Hoffnung und stärkt unseren Glauben in heutiger Zeit. Ja, zusammenfassend können wir sagen, Jeremia hat Gott geglaubt und er hatte natürlich Grund, Gott zu glauben. Er hatte eine klare Berufung, er war Gott gehorsam, er hat Gott erlebt, er hatte Verheißungen, er war mit Gott im Gespräch. Was er nicht hatte, was wir aber haben, das Kommen Jesu Christi, die Sendung Jesu Christi in diese Welt als Beweis der Liebe Gottes, das war noch nicht geschehen. Viele Wunder, die Jesus getan hat, von denen wir lesen können in der Bibel, die waren noch nicht geschehen. Und vieles geschah ihm erst 600 Jahre später. Jeremia hatte auch nicht die ganze Bibel zur Verfügung und konnte einfach nicht so viel von der Geschichte Gottes. Bis heute konnte er natürlich nicht wissen. Wir haben die ganze Bibel und können nachlesen und eben registrieren, wie viele Verheißungen sich da erfüllt haben und können sogar sagen mit Professor Gitt als Christ, sie beweisen die Existenz Gottes. Jeremia hat dennoch geglaubt und gedient, obwohl er weniger hatte als wir. Und ich denke, Jeremia ist ein Vorbild für uns und redet ja noch immer zu uns durch das Buch Jeremia. Er ist für uns ein Vorbild, was den Glauben anbelangt, die Geduld, die Ausdauer und auch die Leidensbereitschaft für Jesus. Jeremia glaubte an den treuen und gnädigen Gott. Tun wir das auch. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen und erheben uns. Der Gott des Friedens mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. So segne uns der gnädige und barmherzige Gott. Amen. Wir nehmen Platz und hören das Postludium.